Ja, hier befinden wir uns in der Original Gropius-Fabrik, die Schuhleistenfabrikationshalle, 1911, gebaut von Walter Gropius, von Karl Benscheid konzipiert, der als Gründer des Fagus-Werkes die Schuhleistenproduktion hier aufgestellt hat. Ganz bemerkenswert ist eigentlich, dass man dieses Original erhalten hat, was die Architektur anbetrifft, mit der wunderbaren Glasfläche, die die tolle Helligkeit in diese Räumlichkeiten bringt, und dass man es geschafft hat, seit 1911 ununterbrochen Schuhleisten für die Schuhindustrie hier zu produzieren.
Da höre ich gewisse Maschinen, Schleifmaschinen, die auch zu hören sind, wenn man sich in der Kantine befindet. Das ist ein Geräusch, was weithin auf diesem Gelände zu hören ist. Das bringe ich jetzt nach diesen Wochen auf dem Gelände des Fagus-Werkes mit dem Werk akustisch in Verbindung.
Resonanzraum Werkhalle. Oder Walter Gropius sammelt Geräusche und macht daraus Musik. Eine akustische Reise durch das Fagus-Werk Ahlfeld. Ein Feature von Matthias Meyer.
The Bauhaus, which Gropius founded in 1919 in the building where Van de Velde had once taught, took very seriously its acceptance of the artist's social responsibility. The Bauhaus was the first school for the creators of the technical world. But art was not to become the mere servant of technology. Even in the Bauhaus, it retained its independence and its status. Amongst those who taught there were the artists Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy Nagy, and Schlemmer.
Die Soundscape-Forschung im engeren Sinne begann um 1970. Und der Initiator war Raymond Murray Schafer. Und was ich hier interessant finde, der Initiator war ein Komponist. Was Murray Schafer bewegte, war die zunehmende Belastung, der Einzelne ausgesetzt war im öffentlichen Leben durch eine industriell geprägte, lärmende Umgebung. Es war also ein sehr stark klangökologischer Aspekt, der ihn bewegte. Er verschob sozusagen den Fokus ein bisschen, indem er sich von dem Klangökologischen erstmal hinwandte zu einer Auseinandersetzung mit Geräuschen, die auditive Wahrnehmung des Einzelnen zu sensibilisieren trachtet. Und er hat versucht, dann den ersten Ansatz, der da eben hieß, wir dokumentieren Klänge, wir versuchen unser Gehör zu sensibilisieren, auch um aktiv einzugreifen in die klangliche Gestaltung der Welt, die um uns umgibt, auch im Hinblick auf die kulturellen Besonderheiten und inwieweit Alltagsleben, kulturelle Eigenschaften und eben die Soundscape, die Lautsphäre ineinandergreifen, sich bedingen.
Alles, was tönt, bildet unser neues Instrumentarium. Musik ist Klang, der Klang, der uns umgibt. Gleichgültig, ob wir uns im Konzertsaal aufhalten oder sonst wo. Nun will ich nichts anderes tun als lauschen.
Nun will ich nichts anderes tun als lauschen.
Ich höre alle Laute
zusammenfließend,
vereinigt,
verschmolzen
oder ineinander
folgend.
Laute der Stadt,
Laute der
Laute
Stadt
von außerhalb der Stadt
und Laute von außerhalb
Laute des
der Stadt
Tags
und der
Laute des Tags und der Nacht.
In diesem Bereich der modernen Schuhleisten, Serienproduktion, hier werden die Kunststoffleisten aus einem vollen Stück Kunststoff auf Form gebracht und auf Länge. Das sind heute Bearbeitungszentren, hochwertige Maschinen, die nach Daten arbeiten, nach Daten des Modells. Das Modell ist praktisch einprogrammiert und automatisch können diese Hochleistungsmaschinen dann alle Größen, alle Längen umsetzen, um im Kinder-, Damen-, Herren-Schuhbereich die entsprechenden Leisten hier für die Lieferung vorzubereiten.
Soundscapes komponieren heißt, ein neues Bewusstsein für die klangliche Umwelt schaffen. Soundscapes komponieren heißt, einen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Klang herzustellen.
Der klangökologische Ansatz stand am Anfang, der natürlich auch immer das Dokumentarische berücksichtigt. Ich kann ja nur Kritik üben an den akustischen Welten, durch die ich mich bewegen muss, mit denen ich konfrontiert werde, wenn ich sie dokumentiert habe. Und deswegen war diese Zeit um 1970 die, wo nicht zum ersten Mal die Bedeutung des Geräusches erkannt worden ist, das hat es ja vorher im Futurismus gegeben und in der Musik konkret, sondern es war das erste Mal, dass man sich auch von der dokumentarischen Seite diesem Phänomen Geräusch und Klang und Lautsphäre widmete und begann eben Archive anzulegen.
Erstes Postulat der Musik konkret. Vorrang hat das Ohr. Das Entwicklungspotenzial, ebenso wie die Begrenzungen jeglicher neuen Musik, liegen in den Möglichkeiten des Gehörs.
Na, das Geräusch hat in vielen Soundscapes natürlich ihren seinen Anteil, das ist also gar keine Frage, aber es geht natürlich nicht nur um Geräusche. Ein Soundscape kann sich ja auch aus Klängen zusammensetzen, auch Musik, Gesang kann eine gewisse Rolle spielen. Das ist natürlich auch Teil dieser Soundscape. Wenn der Arbeiter in der Werkhalle eben neben seinem Arbeitsplatz das Kofferradio laufen lässt, dann ist die Musik aus dem Kofferradio natürlich ein Teil dieser Lautsphäre, die ihn umgibt und muss natürlich auch mitdokumentiert werden. Aber es geht eigentlich wirklich nicht ausschließlich um Geräusche.
Das Ganze hier ist wie ein großes Orchester. Für mich hört sich das so an, als ob Walter Gropius hier Geräusche gesammelt und daraus Musik gemacht hat. Außerdem spielt eine ganz wichtige Rolle die subjektiv-qualitative Bewertung. Woraus mache ich dann hinterher Musik und woraus nicht? Und das kann ich gar nicht unbedingt genau in Worte fassen. Ich kann es nicht hundertprozentig exakt bestimmen. Diese klanglichen Qualitäten, die ich eben beschrieben habe, gehören unzweifelhaft dazu. Aber es muss auch immer wieder Kontrastklänge geben, die diesen sogenannten Aha-Effekt auslösen und wo man dann sagt, ja, das ist es, sowas nehme ich mit rein. Ich kann noch nicht wissen, wofür, ich kann es gar nicht begründen, aber das muss mit, das wird gespeichert und dann irgendwann passiert damit.
Vergangenheit war eine einzige Stille. Im 19. Jahrhundert entstand mit der Erfindung der Maschinen das Geräusch. Heutzutage herrscht das Geräusch unumschränkt über die menschliche Empfindung. Wir müssen den engen Kreis reiner Töne durchbrechen und den unerschöpflichen Reichtum der Geräuschtöne erobern. Unser Ohr findet Gefallen daran.
Oft beschränkt es sich ja Im Prinzip natürlich auch bei den Projekten, die wir jetzt hier an der Universität Hildesheim durchgeführt haben, eben auf die Aufnahme und die Dokumentation. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Wie beschreibe ich jetzt den Verkehr an einer Straßenkreuzung und das Flugzeug, was gerade über meinen Köpfen dahin fliegt und das Baby, was schreit? Das sind ja hochkomplexe Zusammenhänge, die sich da auftun, wenn man in so eine Soundscape hineinhört. Welche Mittel habe ich eigentlich, um diese hochkomplexen akustischen Ereignisse solide zu beschreiben?
Industrielle Geräusche sind ja seit ihrem Aufkommen in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1910 bis 20, in dieser Zeitspanne eben, also auch mit dem Großwerden des Futurismus in der bildenden Kunst und des musikalischen Futurismus, maßgeblich geprägt von Marinetti und Russolo und Ugo Piatti, der mit Russolo Geräuschtöner gebaut hat. Diese Menschen haben behauptet, das industrielle Geräusch habe eine kraftvolle Schönheit in sich selbst. Und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn es liegt darin, dass das industrielle Geräusch das macht, was der Soundartist oder der DJ oder auch der Konkretmusiker künstlich herbeiführen muss. Das industrielle Geräusch nimmt den Loop vorweg, denn das ist ein Rotationsgeräusch oder eins, was durch Rotation einer permanenten Wiederholung unterworfen ist. Und auch hier setzt dann beispielsweise, wenn so eine Eisenramme arbeitet oder ein Bagger immer wieder dasselbe macht oder ein Kran, setzt so etwas ein wie eine meditative Wahrnehmung, die Anfang und Ende eines Loops sich sukzessive verschieben lässt, zumindest im Kopf. Und wenn dann die Arbeitszyklen sich minimal verschieben von zwei oder drei Geräuscherzeugern innerhalb einer Fabrikhalle, haben wir automatisch nichts anderes als eine industriell erzeugte, aber immerhin real stattfindende Musik konkret. So einfach ist das. Und deshalb ist das industrielle Geräusch in seiner wuchtigen, quasi brachialen Erscheinung oder in seinem brachialen Auftreten per se ein gigantischer Geräuscherzeuger, der im Grunde natürlich komponiert werden muss.
Geändert hat sich über Jahre die technische Entwicklung. Heute werden Schuhleisten nicht mehr aus Rotbuche, Fagus sylvatica, hergestellt. Man produziert in Kunststoff. Und hier handelt es sich um Hochleistungsmaschinen, die heute die handwerkliche Technik ersetzen.
Mit den Maschinen hat das Leben die mächtigste und ergiebigste Geräuschquelle geschaffen. Kein Musiker kann den unermesslichen rhythmischen Reichtum einer Maschine erreichen.
Also Funktionalität spielt in der Musik konkret keine Rolle. Also das Geräusch, was einer Funktionalität entsprungen ist, wird genau dieser enthoben. Es soll dieser enthoben werden. Wenn also bei der Etüde zur Eisenbahn von Pierre Schaeffer eben noch die Eisenbahn zu erkennen ist, dann ist das an sich nicht gut gelöst. Erst in dem Moment, wo die Lokomotive anfängt zu singen und zu tanzen und wo ich sie nicht mehr als Lokomotive, sondern als eigenständigen Klangkörper wahrnehme, als komponierendes metallisches Ungetüm, was überhaupt keine Funktion mehr hat, wo ich also auch an die Eisenbahn nicht mehr denke. Es gibt da ein paar Sekunden, wo mir das gelingt, aber wir sind natürlich auch durch unseren technischen und rational geprägten Verstand weiter als in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also wir sind wirklich 60 Jahre weiter und haben eine andere Wahrnehmungsgeschwindigkeit, haben andere Wahrnehmungsfelder, andere Assoziationen und das Geräuschrepertoire, was uns heute zur Verfügung steht, ist noch ungleich.
Erste Regel der Musik konkret.
Ist das vielleicht gar keine
eine neue Gehörbildung betreiben, durch systematisches Hören von Klangobjekten jeder Art.
Aber auf jeden Fall
das einzig Wichtige ist hier, richtig hören zu lernen.
Musik wird zunächst erstmal seine Funktionalität aus seinem Zusammenhang verlieren muss. Das geht natürlich tatsächlich auch.
Die Entstehung
auch
aus dem Material
über die
ist die Essenz
die
der Musik konkret.
Angedacht hat, also über das Lupen oder über die isolierte lupenartige Betrachtung.
Musik aus Geräuschen.
Der Widerspruch in sich.
Vom Konkreten zum Abstrakten.
Oft hören, bis es seine Bedeutung oder seine Funktionalität verliert. Und muss natürlich aufpassen, dass ich in der Komposition auch darauf achten, dass diese Funktionalität, die es ursprünglich hatte, nicht wieder auftaucht. Also das Geräusch muss neutral und wertfrei sein, im Idealfall prickelnd und vereinnahmend. Also man möchte von diesem Geräusch mehr hören, so eine Art Geräuschsucht sollte entstehen, das wäre schön.
Die Vielfalt der Geräusche ist unerschöpflich.
Wer da erstmal sensibilisiert ist, wer gelernt hat, in diese Klangumgebung hineinzuhören, um dort etwas zu entdecken, der wird also sehr schnell merken, was es dort alles zu entdecken gibt. Ich erinnere mich noch genau, als wir unseren ersten Erkundungsgang durch die Hallen des Fagus-Werks hinter uns hatten. Man war ja fast wie betrunken angesichts dieser vielen und zum Teil hochinteressanten Geräusche, die einem da begegneten. Man merkte einfach, dass es hier für Leute, die gelernt haben, solche Dinge einzuschätzen und zu schätzen, ist das ein Areal, was unheimlich Interessantes und Faszinierendes birgt.
Wir sind hier in der Modellabteilung, das heißt, hier ist die Entwicklung der Originalmodelle, die dann für die Serien zuständig sind. Und dieses Originalmodell wird nach wie vor in Holz modelliert, es wird von Hand ausgearbeitet. Und hier kann man grundsätzlich sagen, dass Fachleute mit sehr viel Können und Wissen und Kreativität dabei sind, diese Form zu gestalten. Zum anderen sind es Computerexperten, die gleichzeitig die ausgearbeiteten Originale datenmäßig erfassen, digitalisieren oder sie im Bildschirm kommunizieren in dreidimensionaler Form. Somit hat man zum einen den traditionell und bedeutenden handwerklichen Bereich erhalten, den man braucht, und zum anderen schließt sich die moderne Kommunikation in diese Modellabteilung an.
Was kann man kombinieren und wie kann man kombinieren, um eine akustische Geschichte?
Thank you.
Also hier in der Modellabteilung, da wo also Originalholzmodelle entstehen, wird gleichzeitig auch im Schablonenbereich, den man dafür benötigt, gearbeitet. Und das alles passiert an der von Walter Gropius erdachten und umgesetzten Glasfassade, die eben seit 1911 sich hier jetzt nach restauriertem Zustand befindet. Gute Lichtverhältnisse und ideale Arbeitsplatzverhältnisse, die seit 1911 hier in der Fabrik funktionieren.
Weite, Licht, Sauberkeit, Ruhe. Öffnen wir unsere Räume mit großen Fensterflächen, der Sonne, dem Himmel. Klar, durchsichtig und funktional. Unsere Umwelt kommt aus der Fabrik. Alles ist Gerät geworden. Serie, Funktion. Unsere Welt vor und hinter der Haustür ist eine Welt neuer Formen. Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen, kommenden Glaubens.
Und das sind die Elemente in der industriekulturellen Audiopartitur, von denen man sagen kann, dass da die Ansätze zu einer echten Maschinenmusik vorhanden sind. Auf dem Puls Zufallskomponenten, die sich allerdings natürlich in einer Geräuschästhetik des metallisch-maschinellen oder des hölzern klappernden Einarbeiten einfügen lassen.
Das Maschinengeräusch kann einfach schön sein, wenn man seine Wahrnehmung sozusagen umgelenkt hat oder neu gerichtet hat auf diese Dinge, gelernt hat, etwas bewusst zu hören und einzuschätzen, was man vorher eigentlich eher in den Hintergrund gedrängt hat, etwas als störend, als belästigend empfunden hat. Auditive Vorgänge sind nun mal immer selektive Vorgänge und wir sind im Prinzip eigentlich nicht in der Lage, alle akustischen Reize, die auf uns einströmen, mit der gleichen Wertigkeit zu verarbeiten. Wir müssen selektieren und wer sich dieser Frage der Geräusche widmet, der muss einfach neue Selektionskriterien finden, wenn man so will, das, was man vorher in den Hintergrund verschoben hat, eben in den Vordergrund rücken, sich darauf konzentrieren und zu versuchen, Strukturen zu hören.
Heben wir die Grenze zwischen Innen- und Außenwelt auf.
Eine akustische Geschichte ist in dem Fall Musik, in dem das Material komponiert, also zusammengesammelt und zusammengesetzt wird. In diesem Fall komponere, zusammensetzen, zusammenstellen, zusammenlegen. In diesem Fall ist Material Musik, wenn ich den Willen äußere, dass ich es so und so mache und nicht, dass es einfach so läuft, wie die Natur es mir anbietet.
In diesem Sommer dachte ich, dass wir das thematisch mal etwas stärker eingrenzen und versuchen, so eine Art akustische Kartografie eines kleinen mittelständischen Werkes versuchen. Das heißt, schauen, inwieweit es möglich ist, so eine Werkhalle in allen ihren Klangaspekten zu dokumentieren. Und da gibt es also sehr, sehr viel zu entdecken. Wir machen einfach immer wieder die Erfahrung, auch mit den Studenten am Institut, dass selbst bei einer gewissen Skepsis anfangs auch Geräusche und na mal sehen, was sich da ergeben wird, dass die Faszination dieses neuen Hörens auf die Lautsphäre sich sehr schnell vermittelt diesen Studenten. Es braucht eigentlich nur erste Anregung und die nötige Überzeugungsarbeit ist geleistet. Das geht eigentlich sehr schnell. Und was jetzt die Universität anbelangt, kann man natürlich sagen, dass Studenten, die Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Musik studieren, sicher stark davon profitieren werden, wenn ihre auditive Wahrnehmung einmal in einer ganz anderen Richtung sensibilisiert wird. Ich glaube auch, dass wenn man diesen Lernprozess, der eigentlich ein relativ kurzer ist, wenn man ihn erstmal durchlaufen hat, dann auch diese Fähigkeit umzuschalten, einfach mal die Wahrnehmung umzuschalten und mal in den Verkehr hineinzuhören, auf das Rauschen der Bereifung auf der Straße und so weiter, dass man diese Fähigkeit auch nicht mehr verliert. Und das heißt ja nicht, dass ich nun von morgens bis abends mit diesem neuen Hören durch mein Leben laufe. Das wäre ja vielleicht auch geradezu sehr belastend, die Möglichkeit, das Geräusch auszuschalten, in den Hintergrund zu drängen, nicht mehr zu haben. Aber es ist die Möglichkeit, mal so und mal so zu hören. Und das ist eine Fähigkeit, die, wie ich denke, jemanden, der musikalisch-künstlerisch auch tätig sein will, nur zugutekommen kann.
Im Vorbereitungsbereich der Schulleistenfabrikationshalle befinden sich die Trockenkammern. Erhalten sind auch die Stahltüren, die aus der Originalgründerzeit hier zu sehen sind. Heute wird natürlich dieses Trockenlager nicht mehr genutzt, da wir Kunststoff verarbeiten. Aber die Lagerflächen sind weiterhin für unser Holzpelletslager nutzbar, denn hier integriert sich eine Holzpelletsheizung, die für das Unternehmen funktionell im Einsatz ist. Holzpelletslager für Heizmaterial.
Wie das bei zyklisch abläufenden akustischen Vorgängen oft der Fall ist, verändert sich auch die Wahrnehmung dieser Schleife mit zunehmender Zahl von Wiederholungen. Man hört eigentlich nach einer Weile was Neues, man hört es ganz anders. Es ist nichts tritt auf der Stelle, obwohl akustisch eigentlich immer wieder Identisches passiert. Aber in der Wahrnehmung wird dieses sich immer wiederholende ganz anders rezipiert nach einer Weile. Also das sind ganz, ganz faszinierende Vorgänge, die man da beobachten kann. Also man kann natürlich gar nicht anders als selektiv vorgehen. Wenn aber die Wahrnehmung erstmal sensibilisiert ist für den Reiz geräuschhafter Umgebung, dann beginnt man natürlich sehr schnell, diese Geräusche auch nach ästhetischen Kriterien zu beurteilen, etwas schön zu finden oder interessant zu finden. Und für den eher dokumentarischen Ansatz ist so ein selektiver Vorgang eigentlich eher gefährlich, weil er vielleicht das unberücksichtigt lässt, was nur nicht schön ist. Wir suchen das besondere Geräusch, aber es war natürlich die Tendenz schon zu erkennen im Verlauf des Projekts, am Anfang erstmal die ganz prominent zu hörenden Geräusche aufzunehmen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, so, wir sollten aber nicht diese leise Ebene ignorieren. Der Mann, der mit einem kleinen Werkzeug an der Werkbank arbeitet, man tendiert natürlich schon ein bisschen dazu, das zu überhören. Aber auch diese leisen Geräusche können ja sehr interessante Geräusche sein. Und wir haben uns dann ganz gezielt nochmal in die Hallen aufgemacht, um gezielt nach den Geräuschen zu fahnden, wenn man so will, die nun nicht sofort ins Ohr dringen, wo man direkt an den Arbeitsplatz herantreten muss und schauen muss, was passiert da eigentlich.
Sammlungsname: Maschinenbauhalle, Fagus Keilzinkenanlagenfertigung, Maschinenhalle. Aufnahmetitel: Maschinenhalle, entgraten.
Wir befinden uns jetzt gerade im Fagus Gropius Café. Es ist unsere Mittagskantine. Das war früher das Maschinenhaus. Hier war die Dampfmaschine platziert in einem wunderschönen Raum, der gefliest ist, der ebenfalls mit einer großen Glasfront ausgestattet ist. Heute sieht man auf dem Foto noch den Ursprung in der Zeit, der bis in die 50er Jahre ging, wie die Dampfmaschine ausgesehen hat. Leider ist sie mal entfernt worden in Zeiten, als es wirtschaftlich auch nicht so gut lief hier. Die Dampfmaschine wurde für die eigene Energie eingesetzt. Das heißt, von hier aus kam dann die Übertragung der Maschinen, die man in der Schuhleistenfabrikation eingesetzt hat. Es war eigentlich das Kraftwerk, in Anführungszeichen, für die Fabrikation.
Eine Halle, in der mehrere Maschinen stehen, in der eine Absauganlage zischt und die Arbeiter rufen. Und also sich wirklich ganz verschiedene komplexe akustische Gegebenheiten finden, auch zu unterschiedlichen Zeiten des Arbeitstages. Und dann gab es den Aspekt der Dokumentation. Wie dokumentiere ich eigentlich eine laufende Maschine? Welche Faktoren beeinflussen diese Aufnahme? Wie gründlich muss meine Dokumentation sein, damit dieses Audioergebnis in einem Archiv auch nachfolgenden Generationen sozusagen einen Eindruck vermitteln kann? Es gibt eine Datenbank, die auch in Zusammenarbeit mit Studenten und Studentinnen entwickelt worden ist, unter wissenschaftlichen Kriterien. Es ist der Grundstein gelegt worden für ein Geräuscharchiv, das ständig erweitert werden soll über die Jahre und dessen historische Bedeutung natürlich mit diesen Jahren wachsen wird. Dieses Geräuscharchiv erhält Tondokumente, deren Besonderheit sich uns verschließt, weil sie zu unserer ganz natürlichen, vielleicht alltäglichen Geräuschumgebung gehören. Aber fragen Sie jemanden in 50, 100 Jahren, was er für ein Interesse an diesem Geräusch entwickelt hat, so ist es eben ein historisch Retrospektives Und es sind unter Umständen Geräusche, die eben Vergangenheit sind. Und damit wächst natürlich die Bedeutung eines solchen Geräuscharchives stetig. Man arbeitet ein bisschen für die zukünftigen Generationen.
Eher metallische Klänge, kreischende Eisensägen, Kräne, die laufen, Elektromotoren, also Rotationsgeräusche, Förderbänder, Bohrmaschinen, all das, was ein lang anhaltendes Geräusch macht.
Everywhere the hand has given way to the machine. And in the last 100 years, the face of our world has undergone a swift and radical transformation. It's become a synthetic world, manufactured by the engineers and the technicians. The new age of technology is practical, interesting, impressive. But all too often it ignores man's basic need for beauty.
Sammlungsname: Maschinenbauhalle, Fagus-Keilzinkenanlagenfertigung, Maschinenhalle. Aufnahmetitel: Maschinenhalle, Fräse.
Es ist eben nicht nur einfach die Klangaufnahme, sondern es sind so viele verschiedene Faktoren, die die Aufnahme beeinflussen. Meine Position gegenüber der Klangquelle, es macht nun mal einen Unterschied, ob ich vor oder hinter oder neben der Maschine stehe, ob ich die Maschine aus 10 Meter Abstand aufnehme. Es hat einen Einfluss die Richtcharakteristik meines Mikrofons, die Tageszeit, die unter Umständen bei Außenaufnahmen, die Wetterverhältnisse, alle diese, die Raumakustik, alle diese Dinge beeinflussen ja ein solches Dokument. Und die Frage der Authentizität einer solchen Aufnahme stellt sich dann natürlich ganz automatisch. Das hundertprozentig getreue Abbilden einer akustischen Situation kann es eigentlich nicht geben. Ich kann nur versuchen, indem ich sehr sorgsam eine Aufnahmetechnik wähle, meinen Aufnahmestandpunkt wähle und gründlich dokumentiere, was ich da in welcher Form, zu welcher Tageszeit, unter welchen Bedingungen gemacht habe.
So, wenn das Eindringen in Materialien stattfindet oder wenn die Rotation in eine Eigenresonanz übergeht und aus solchen Sachen sich langanhaltende, kontinuierliche Töne entwickeln, mit denen kann der experimentelle Komponist der konkreten Musik natürlich wunderbar arbeiten. Er schichtet also Klänge. Viel zu komplexe Klänge sind für die Musik uninteressant.
Thank you.
man ist dort auch als Arbeiter in der Werkhalle, eigentlich fühlt man sich schon ein bisschen unter Beobachtung. Besucher gehen durch die Hallen, Architektengruppen werden dort über das Gelände geführt. Also diese Art von Öffentlichkeit, die man normalerweise bei einem Werk dieses Zuschnitts nicht finden wird, ist dort eigentlich gegeben. Deswegen war es auch überhaupt kein Problem, dass die Teams sich ganz ungehindert in den Hallen bewegen konnten. Und man es aber trotzdem mit einem Werk zu tun hatte, das normal produzierte, trotz aller Hinwendung zur Öffentlichkeit, ganz normal produzierte. Und deshalb, wenn es also um die Dokumentation von Arbeits- und Maschinengeräuschen geht, eben doch auch sehr interessant war. Also dieses ungehinderte Arbeiten ist, oder die Möglichkeit dazu ist uns also sehr zugute gekommen und dem Projekt, das waren optimale Arbeitsbedingungen, die wir dort hatten.
Sammlungsname, Hauptgebäude, Fagus Schulleistenproduktion, Raum C, große Maschinenhalle. Aufnahmenummer 1. Aufnahmetitel: Soundwalk durch die große Maschinenhalle. Aufnahmelänge 7 Minuten 23.
Wir befinden uns hier in der Fagus Gropius Ausstellung in einem alten historischen Lagerhaus. Das Lagerhaus wurde damals genutzt, um riesige Mengen von Rohholz, Buchenholz für die Schulleistenfabrikation vorzubereiten. Das heißt, hier wurde das Holz luftgetrocknet aufbewahrt, um langsam zu trocknen, um keine Risse im Holz zu bekommen. Das war bei Buche so erforderlich. Und heute ist die Fagus Gropius Ausstellung hier integriert. Das ist insofern die Einstimmung zu der Würdigung der beiden großen Persönlichkeiten, Benscheid und Gropius, die hier dieses Werk 1911 geplant und gebaut haben. Und die Ausstellung informiert in 11 unterschiedlichen Bereichen von der Firmengeschichte über Bauhausthemen, über Schuhleistenentwicklung, Schuhmode. Man erklärt das lebende Denkmal, wie man mit einem wertvollen Gebäude umgeht. Alles das, was auch nicht einfach war, es zu restaurieren, wird erklärt. Die ersten Pläne von Gropius sind zu sehen, die man hier ausstellt. Und so lebt hier das Ausstellungsthema und auch das gesamte Unternehmen. Wir bezeichnen es als lebendes Denkmal.
Fagus Airport.
Der Mensch, der Musik macht, sucht aber nach einer Periodizität, die den Augenblick festhalten möchte oder festzuhalten imstande ist. Das ist das Interessante und Besondere. Und deshalb hat Pierre Schäffer beispielsweise angefangen, auch Schallplatten kurz zu schließen, Tonbänder kurz zu schließen, kleine Loops, kleine Schleifen zu bilden. Und durch dieses Loopen verwischen sich Anfang und Ende des Geräusches und es kommt bei der Wiedergabe, bei der wiederholten Wiedergabe zu eigentlich einer Art meditativen Wahrnehmen und dieses meditative Rezipieren lässt einfach die ursprüngliche Qualität des Geräusches sich auflösen und in eine musikalische überführen. Also der Loop oder das, nein, der Loop ist entscheidend für die Rezeption als musikalisch verwertbares Geräusch oder Klang.
Interessant ist ja, dass diese beiden Männer, Gropius und Benscheid, sich hier in Eilfeld zusammengefunden haben. Und es gibt einen ganz markanten Brief, den Gropius im Jahre 1910 an den Unternehmer Benscheid schreibt. Und Gropius formuliert so, dass er ihm seine Dienste anbietet. Der 28-jährige Gropius bewirbt sich um Aufträge und Benscheid nimmt dieses Angebot an, gibt eben den Auftrag, 1911 das Faruswerk zu bauen. Und man weiß, dass Benscheid, der ja bereits 57 Jahre alt war, sehr gut mit den Ideen übereingekommen ist. Denn nach vorn blickend war das Thema damals schon weit vorausschauend, haben beide hier eine Architekturrevolution auf den Weg gebracht, die einmalig war.
Akustische Kartografie eines mittelständischen industriellen Unternehmens in Niedersachsen. Aufnahmeprotokoll. Ort: Faguswerk der Fagus Grekon Greten GmbH in Ahlfeld an der Leine. Gegenstand: industrielle und manuelle Herstellung von Schuhleisten und Keilzinkenanlagen. Aufnahmezeitraum: 17. April 2008 bis 9. Mai 2008. Kurzbeschreibung: Maschinengeräusche und industrielle Lautsphäre. Schallereigniskategorien: Technik, Maschine, Arbeit, Signal, Transport, Verkehr, Stimme, Musik.
Wie gerne wüssten wir jetzt, wie 1911 die Halle XY geklungen hat. Da wird es natürlich ganz anders geklungen haben. Es wird ja moderne Technik eingesetzt, mit Ausnahme vielleicht des Zufeilen und Schmirgelns der Holzmodelle. Da denke ich mir, das wird natürlich vor 50, 100 Jahren ganz ähnlich geklungen haben. Sandpapier und Pfeile gibt es seit dieser Zeit. Aber ansonsten wird natürlich hochmoderne Technik eingesetzt. Das Werk produziert zwar immer noch Schuhleisten, wie zu Zeiten seiner Gründung, aber die Arbeitsmittel, die eingesetzt werden, sind natürlich ganz andere. Und sie klingen ganz anders. Nur wir können es eben nicht rekonstruieren. Und das ist für immer verloren im Prinzip. Es wäre natürlich sehr interessant gewesen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, alte Maschinen wieder in Gang zu setzen, um sie nochmal zum Erklingen, Ertönen zu bringen. Aber der Prozess des Wandels, was den Maschinenpark anbelangt, der verläuft ja so schnell, dass man im Grunde genommen Momentaufnahmen macht und schon nach relativ kurzer Zeit die Maschine dort gar nicht mehr steht und durch eine andere ausgetauscht worden ist. Es war so ganz auffällig, zumal die Arbeiter auch uns insofern missverstanden, als sie meinten, wir suchten das laute Geräusch. Und die Maschinen waren augenscheinlich in den letzten 2-3 Jahren leiser geworden, denn es hieß öfter, wenn sie damals gekommen wären, da hätten wir ihnen noch diese oder jene Maschine vorführen können. Die, an der wir jetzt arbeiten, ist leider relativ leise.
Also die Produktion in der Schuhleistenfertigung hier in der großen Halle war in den 50er Jahren so aufgestellt, dass man 20, 30 Kopierfräsbänke eingesetzt hat, wo also das Modell eingespannt wurde, per Rolle abkopiert wurde und dann parallel ausgefräst wurde. Diese Maschinen arbeiteten damals schon sehr präzise, aber natürlich nicht mit höchster Leistung, was sich ja heute total geändert hat und verbessert hat. Wir haben nun Hochleistungsmaschinen, die nach Vorgaben des Modells den Kunststoff in allen Größen ausfräsen. Der Zustand damals, Anfang der 50er Jahre noch, war in der Fertigung durch Aufstellen von 20, 30 Kopierfräsmaschinen, die in Reihe standen, wo auch entsprechende Mitarbeiter für ausgebildet waren. Also vollgestellt im Mittelgang waren die Maschinen und da war in dieser Halle ein Riesenspektakel. Es war also sehr, sehr laut. Heute hat man ja die neuen Maschinen wirklich auf reduzierte Lautstärke gebracht. Das sind alles Verbesserungen, die man früher natürlich nicht kannte.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass dieses Bewusstsein für die Historizität solcher Klangumgebungen sehr weit verbreitet ist. Wenn man sich anschaut, mit welcher Nachlässigkeit hier und da zum Beispiel dokumentiert wird, was da aufgenommen worden ist, habe ich da so einen gewissen Zweifel, dass die Geschichtlichkeit solcher Ereignisse und die Verpflichtung eigentlich, sie zu dokumentieren, bei allen Klangkünstlern jetzt tatsächlich so einer der ausschlaggebenden Punkte ist. Aber wir bemühen uns darum. Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich als Musikethnologe mit Kulturen und mit Klangdokumenten in Verbindung gekommen bin, die die Musik oder Stimmen von Völkern wie den Feuerland-Indianern etwa in Südamerika dokumentieren, die längst ausgestorben sind. Kulturen, die von der kulturellen Landkarte verschwunden sind. Und für mich war das also ein ganz großer Reiz, sich diese Aufnahmen anzuhören. Sie hören da Menschen, Vertreter einer Kultur, die schon seit vielen Jahrzehnten gar nicht mehr existiert. Und das sind die einzigen Klangdokumente, die wir haben. Das macht einen ja, ein bisschen sentimental vielleicht. Das sollte ein Wissenschaftler nie sentimental machen, aber kann sich dem nicht ganz verschließen. Aber es sind ganz kostbare Klangdokumente, die da entstanden sind. Diejenigen, die sie aufgenommen haben damals, waren sich wahrscheinlich oft oder meistens gar nicht der Tatsache bewusst, dass sie da vielleicht die einzigen und letzten Klangdokumente sichern, die uns ein Hineinhören in die klangliche Welt dieser Kulturen ermöglichen. Und was mich als Musikethnologen eben auch immer in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen beschäftigt, ist die unterschiedliche Grenzziehung zwischen Musik, Geräusch, Krach und Lärm. Und es zeigt mir einfach, dass unser Verhältnis gegenüber Lärm, Krach, Geräusch eben auch in Teilen ein kulturbedingtes ist und dass es sich aber eben lohnt, dieser Frage auch bei uns vor der eigenen Haustür, wenn man so will, zu stellen.
So ein ständig wiederkehrender Maschinenrhythmus ist ein Puls. Das ist erstmal ein Metrum, wenn es eine leichte Asymmetrie hat, könnte man sagen, das wäre ein Groove. Aber Maschinen haben einfach keinen Groove, weil sie so präzise arbeiten, dass sich der Begriff Groove eigentlich im Grunde verbietet.
Die Erfahrung, die man immer macht, ist, dass schon ein einfacher Hinweis im Grunde genommen genügt, um das auditive System neu auszurichten auf diese Welt der Geräusche und den Hörer in die Lage zu versetzen, die Reize dieser Geräuschhaftigkeit zu entdecken. Also man kann eigentlich, das gilt nicht nur für die Studenten und Studentinnen an dieser Universität, sondern jeder kann eigentlich davon profitieren, indem er hörend den akustischen Reichtum unserer an sich banal wirkenden Lautumgebungen erfährt und entdeckt.
Sie hörten Resonanzraum Werkhalle. Oder Walter Gropius sammelt Geräusche und macht daraus Musik. Eine akustische Reise durch die industrielle Klanglandschaft des Fagus-Werk Ahlfeld. Ein Feature von Matthias Meyer. Mit Karl Schünemann, Dr. Ulrich Wegner und Andreas Hoppe. Sowie Texten von Pierre Schäfer, Luigi Russolo, Murray Schafer und Walter Gropius. Geräuschaufnahmen, Projektgruppe Resonanzraum Werkhalle unter Leitung von Dr. Ulrich Wegner. Projektsemester 2008 der Universität Hildesheim. Musik- und Geräuschmontage Matthias Meyer sowie Musik- und Geräuschmontagen von Jan-Henrik Deutsch, Thea Sauer, Lisa Petsch und Andreas Hoppe. Es sprach Marcel Metten.
Allontanatevi! Forza sui remi! Il mio gorgo vi mangia!
Und beim nächsten Mal geht es in Intona Rumore zurück in die Zukunft. Dada und Futurismus, der Aufbruch vor 100 Jahren. Eine Sendung von Gisela Gürs und Andreas Hoppe. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.
L'amiral cherche une maison à louer.
Das war schön.
Papa. Papa.
L'amiral, l'amiral, l'amiral cherche.